Deutschlandfunk Interview.
Angeblich rückt Russland im Donezk-Becken Schritt für Schritt weiter vor. Der ukrainische Präsident Selenskyj, der sprach im Interview mit CNN an diesem Wochenende von schwierigen Bedingungen und hohen Verlusten in den Reihen der ukrainischen Armee. Die Waffenlieferungen aus dem Westen kämen zu langsam, sagte Selenskyj. Und weiter zieht sich die Debatte auch, ob die Ukraine westliche Waffensysteme im russischen Hinterland einsetzen darf. Bislang erlauben die westlichen Unterstützer das nur in manchen Grenzregionen und dann mit Kilometerbeschränkung. Die Ukraine argumentiert, russische Militärflughäfen und vor allem die von dort abhebenden Kampfjets, die seien gefährlich, weil die Marschflugkörper und Gleitbomben, weil diese Waffen fast täglich Zivilisten in der Ukraine töteten. Und diese Infrastruktur zu treffen, sei der Ukraine ohne Erlaubnis aus dem Westen unmöglich. Außerdem gibt es seit einigen Tagen Spekulationen über einen Friedensplan und diese Spekulationen nährt der ukrainische Präsident selbst, Volodymyr Selenskyj. Und jetzt begrüße ich am Telefon Christoph Heuskin, den Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, langjähriger Diplomat und außenpolitischer Berater von Angela Merkel, jemand, der Wladimir Putin oft getroffen hat. Herr Heuskin, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Gewies.
Was ist dran an diesen Spekulationen über einen Friedensplan?
Ja, da müssen Sie den Präsidenten fragen. Aber natürlich möchte der Präsident so schnell wie möglich, dass Frieden einkehrt. Das ist furchtbar, was da jeden Tag passiert. Wie am Wochenende wieder ein Wohnhaus bombardiert mit Toten. Die zivile Infrastruktur wird zerstört. Das sind alles schwerste Kriegsverbrechen, die von Russland begangen wird. Und dieser Krieg muss aufhören. Und da will man natürlich, dass es irgendwie zu Verhandlungen kommt, dass es dann endlich einen Plan gibt, auch wie man zu einem Ende dieses schrecklichen Krieges kommt.
Tut sich da irgendetwas hinter den Kulissen?
Gut, das weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass es gibt. Sie haben ja auch miterlebt, wie vor einigen Wochen ein sehr komplexer Austausch zustande gekommen ist von Gefangenen und von Geiseln, die freigelassen worden sind über mehrere Länder. Da haben wir übrigens bei der Münchner Sicherheitskonferenz durch ein Gespräch zwischen Kamala Harris und Bundeskanzler Scholz einen kleinen Beitrag geleistet. Das ist also möglich. Also ich gehe davon aus, dass es da im Hintergrund Gespräche gibt. Nur es muss die Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass es tatsächlich zu Verhandlungen kommt.
Aber es fällt doch auf, dass in diesen vergangenen Tagen häufiger von Frieden gesprochen wird, in verschiedenen Formulierungen, auch vom Bundeskanzler, von Olaf Scholz. Wir haben gerade von Gesine Dornblit die Zusammenfassung des Zitates gehört. Wie deuten Sie Zeitpunkt und Inhalt dieser Kanzleräußerung?
Ich schaue das nur von außen an. Es ist natürlich einerseits Innenpolitik. Wir haben Landtagswahlen und da kommt das natürlich gut an, wenn man sagt, wir haben einen Friedensplan und so weiter. Die Frage ist, wie ist es in der Substanz? Gibt es da Gespräche? Gibt es Kontakte? Ich habe ja vor 7 Jahren, ist das her, 8 Jahre, den Minsker Friedensplan in Unterstützung der Kanzlerin mit ausgearbeitet. Da gab es Vorbereitungen. Da hat Deutschland und Frankreich ganz eng zusammengearbeitet. Präsident Hollande und Merkel. Seinerzeit wurde Poroschenko und Putin dann dazugeholt. Eine Voraussetzung ist übrigens noch mal gar nicht gegeben. Putin muss erstmal den ukrainischen Präsidenten als solchen anerkennen, was er nicht tut. Da fehlt noch was, aber ich gehe mal davon aus, dass da schon Gespräche sind auf russischer Seite, um das nur mal zu deuten. Der Berater des russischen Präsidenten Juri Uschakow ist immer noch derselbe, mit dem ich vor 8, 9 Jahren verhandelt habe. Ein Diplomat, kein KGB-Mann. Also ich gehe mal davon aus, dass es Kontakte gibt. Und da muss man sehen, kann man diese Kontakte, die es gibt, dann in konkrete Verhandlungen dann auch enden lassen.
Herr Heuskin, Sie zählen ja zum, ich nenne es mal, Lager der Unterstützer der Ukraine, auch der Befürworter von Waffenhilfen. Die Wahlergebnisse, Sie haben es angesprochen, die Innenpolitik in Deutschland, die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen, die können so interpretiert werden, dass die Ukraine Waffenhilfeunterstützer gescheitert sind mit ihrem Politikansatz, jedenfalls bei signifikanten Teilen der Bevölkerung dort. Warum ist das so passiert?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage der politischen Führung. Sie sehen, wie beliebt auch Herr Pistorius ist. Sie sehen, wie auch beliebt der Bundeskanzler war, als er klare Kante gezeigt hat, als er am 27. Februar 2022 tatsächlich auch gesagt hat, wir unterstützen die Ukraine, wir werden jetzt sehr viel mehr für Verteidigung ausgeben. Das war klare Führung. Aber jetzt geht es darum, dass man diese Linie weiterführt. Sie sehen doch sowohl die AfD, die sehr russlandnah ist, als auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, was auch eben in einer Sendung wurde ja suggeriert, dass sie von Russland sogar finanziert wird. Die sind natürlich auf einer anderen Linie. Die wollen, die sagen, wir brauchen jetzt schnell Frieden. Die Ukraine letztlich müsse mehr oder weniger aufgeben. Und Frieden ist immer etwas, was die Menschen auch hören wollen und sagen, da sind wir für. Da muss eben klar gesagt werden, wenn wir nicht die Ukraine unterstützen, dann wird der Krieg weitergehen und dann wird, und das hat Putin angesagt, irgendwann auch unsere Sicherheit zur Disposition stehen, wenn zum Beispiel die baltischen Staaten angegriffen werden. Deswegen muss man klar sagen, Freiheit für die Ukraine ist gleichzeitig auch Frieden und Sicherheit für Deutschland.
Es kommt aber nicht an, offenbar bei vielen Menschen. War das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, verklausulierte Kritik an dem Bundeskanzler und zum Beispiel auch dem sächsischen Ministerpräsidenten?
Ich sage nur, was ich glaube, was passiert. Wir gehen mit unserer Münchner Sicherheitskonferenz zu Beginn, übrigens auch unterstützt von der Bundesregierung, in die neuen Bundesländer. Wir machen sogenannte Zeitenwende on Tour, wo wir überall versuchen, mit den Leuten zu sprechen, zu erklären, was Putins Ziel ist, warum es so wichtig ist, dass wir die Ukraine unterstützen. Und wenn Sie da intensiv mit den Leuten stehen, dann überzeugen Sie nicht alle, aber Sie können Hintergründe darlegen. Sie sehen dann, wie groß die Ängste der Leute sind und dann muss man das erklären. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben zum Teil die neuen Bundesländer, habe ich den Eindruck, aufgegeben. Wir müssen dort reingehen, mit den Leuten reden, erklären, warum es so wichtig ist, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert.
Wer hat die neuen Bundesländer aufgegeben?
Ich glaube, dass da eine gewisse Resignation ist, dass man sagt, für das wir stehen, für die NATO, für Freiheit und Sicherheit, dass wir internationales Völkerrecht auch tatsächlich auch umsetzen, indem wir Waffen liefern an die Ukraine und die Ukraine auch erlauben, nach Völkerrecht diese Waffen einzusetzen. Ich glaube, das muss man sehr stark auch vertreten und erklären und umgekehrt sagen, was Russland macht, sind Angriffe auf unser Rechtssystem, das sind Angriffe auf die Souveränität eines Staates, das ist etwas, wir müssen immer wieder betonen, dass Putin ist ja angeklagt von dem Internationalen Strafgerichtshof, wird gesucht. Das sind Sachen, die muss man immer wieder betonen und die Leute mitnehmen auf diesem Weg der Unterstützung der Ukraine.
Jetzt haben Sie ganz häufig das Personalpronomen wir benutzt, Herr Heusgen. Wer ist wir?
Ja, wir, das ist die politische Klasse sozusagen. Das sind die Politiker in der Bundesregierung, in der Opposition, die, glaube ich, in dieser Situation, vor der wir stehen, ist ja auch eine existenzielle Frage für letztlich auch das Bündnis. Da müssen, glaube ich, alle möglichst zusammenhalten, so wie es ja am 27. Februar 2022 auch war.
Herr Heusgen, in den vergangenen Tagen haben zahlreiche Medien berichtet, auch der Deutschlandfunk, Sie würden an der Spitze der Münchner Sicherheitskonferenz ausgetauscht, und zwar gegen Jens Stoltenberg, den scheidenden NATO-Generalsekretär. Gehen Sie freiwillig oder ist Ihnen der Stuhl vor die Tür gesetzt worden?
Ich habe schon gedacht, dass Sie das fragen. Also ich will dazu nichts sagen. Ich bereite mich zusammen mit meinem großartigen Team bei der Münchner Sicherheitskonferenz auf diese nächste Konferenz vor im Februar. Wir haben seit 2 Jahren begonnen, die Konferenz gegenüber dem globalen Süden systematisch zu öffnen, weil wir glauben, dass diese großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir haben gerade über die Ukraine gesprochen, aber es gibt weitere Konflikte in Nahost, Sudan, Myanmar, Klima, Pandemien, Desinformation und sowas. Sowas werden wir nur mit einem globalen Ansatz lösen können. Und den versuchen wir in München dann auch wiederzuspiegeln. Die Transatlantische Allianz allein, so wichtig so ist, kann das nicht lösen. Umgekehrt durch einen starken globalen Ansatz, glaube ich, können wir wiederum auch hier unseren westlichen transatlantischen Ansatz stärken.
Eine kurze Nachfrage auch noch einmal nach der Grammatik, Herr Heuskin. Benutzen Sie, wenn Sie von Ihrem Vorgänger Wolfgang Ischinger und sich selbst sprechen, immer noch das Personalpronomen wir?
Wir sind Teil der Familie der Münchner Sicherheitskonferenz. Herr Ischinger ist der Vorsitzende des Stiftungsrates und ich bin der Vorsitzende der Konferenz.
Sagt Christoph Heuskin, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz. Danke für das Gespräch heute Morgen bei uns live im Deutschlandfunk.
Gerne.